weil jede Zeit hat so ein, zwei so polarisierende Themen. Also eben Anfang der 90er Jahre war dieses Thema der Frauenordination in meiner Jugend, in meinem Studium ein ganz großes. Und da war das so polarisierend wie heute das Thema Homosexualität.
Ja, und es ist eine wichtige Frage fürs Christentum. Es ist immer ganz schrecklich, wenn das eine zentrale oder die alles entscheidende Frage wird. Aber es ist eine wichtige Frage, wie wir im christlichen Glauben in den Kirchen ja, zu ethischen Urteilen finden und wie wir dieses Thema beurteilen. Es ist Teil großer kirchlicher Auseinandersetzung.
Boah, das sind schon Zahlen, die zeigen, was wurde den Leuten auch Unrecht getan dann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karte und Gebiet – Ethik zum Selberdenken mit Tobias Feix und Thorsten Dietz. Schön, dass du da bist. Wenn du eine Frage hast, schreib uns gerne auf www.karte-und-gebiet.de. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen zu Karte und Gebiet, einer, ja, wie soll man sagen, Sonderfolge, Zwischenfolge, einer sehr spannenden Folge auf alle Fälle zum Thema Homosexualität. Und wie immer dabei der wunderbare Thorsten Dietz. Hallo Thorsten.
Ja, hi Tobi, zu unserer neuen Folge, sagen wir mal.
Sagen wir einfach neue Folge. Neue Folge. Ja, vielleicht werden es auch zwei Folgen, ne?
Ich fürchte.
Ja. Du fürchtest, ja. Ja. Wer kann schon kurz, ne?
Ich nicht.
Okay, ja. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja. Erste Selbsterkenntnisse sind schon da, weitere sollen folgen. Warum Thema Homosexualität? In der ersten Staffel, in den 10 Folgen, war ja immer mal wieder so die Frage von uns, Feedback und was beschäftigt die Leute. Und sie haben uns geschrieben, sehr viel, sehr lang, sehr gut. Und am häufigsten wurde das Thema Homosexualität gewünscht. Und wir haben ehrlich gesagt überlegt, sollen wir das machen, sollen wir nicht machen, haben uns jetzt ein bisschen Zeit genommen und ja, jetzt fangen wir heute mal an.
Ja, es ist kein Thema, wo man gerne freudig und begeistert und so. Ich kann mich biografisch erinnern, als ich so Systematiker war in Tabor, so wollte ich Dogmatik vor allem machen, hatte ich auch promoviert und dann hieß es ja, jetzt musst du aber auch Ethik machen. Oh, und ich hatte keine positiven Gefühle, weil ich so den Eindruck hatte, da gibt es so Themen, da zerstreiten und verfeinden sich die Menschen. Und leider ist das so ein Thema. Also ich habe es schweren Herzens irgendwann angefangen zu erlesen und zu bedenken und zu schauen, was da ist. Wir wollen das heute zusehen, ne? Dass es kein Thema ist, was polarisiert, was in Eskalation treibt, was weiter Sachen verschärft. Aber das ist nicht so einfach, oder? Wie sind deine Erfahrungen damit?
Ja, also wenn wir in unserem Bild Karte und Gebiet bleiben, würde ich sagen, das Gebiet ist vermint.
Ja.
Es ist ein Gebiet voller Unsicherheiten und ja, Menschen fühlen sich unsicher und zwar auf verschiedenen Seiten und es schaukelt sich manchmal so ein bisschen hoch und das kann man auch nachvollziehen, wenn man so die einzelnen Geschichten und auch Biografien hört, aber es ist trotzdem ein Thema, wo wir aus unserer ethischen Sicht heute versuchen, ein bisschen einen Weg aufzuzeigen. Einmal einen Weg, den wir gegangen sind. Wir haben ja in unseren 8 Schritten, die wir jetzt in 10 Folgen mal erklärt haben, wollen wir die einfach mal durchmachen an diesem Thema Homosexualität. Und da ist ja so ein Blick zurück in der eigenen Biografie. Da werden wir auch ein bisschen erzählen, wie das bei uns war, dieses Thema zu entdecken, zu auch ja, dieses Gebiet zu bearbeiten, sag ich mal. Und natürlich auch Orientierungen. Also welche Orientierungen haben wir erfahren? Welche Rolle spielt die Bibel dabei? Und ja, wie kann man vielleicht zu einer Kompromisslösung auch in dem einen oder anderen finden.
Ja. Und da das Thema ja so manchen interessiert und vielleicht nicht alle schon die 10 Folgen davor gehört haben, ganz kurz dazu was. Wir schließen uns bei so ethischen Fragen einem berühmten Muster an, was da sagt, ethische Entscheidungen gewinnt man in 3 großen Schritten: wahrnehmen, urteilen, handeln. Mhm. Wir arbeiten mit dem Bild von Karte und Gebiet, darum heißt das bei uns losgehen. Man muss erstmal losgehen in ein Gebiet, in eine Landschaft, in eine Gegend und sich anschauen, was ist der Fall, was ist Sache, was ist eigentlich die Frage, was gibt es da für Wege, Irrwege, Abwege, was ist gefährlich und so, wahrnehmen, losgehen. Dann, was sucht man, wenn man ethische Fragen hat? Man sucht Orientierung, man sucht Wegweiser, man sucht eine Richtung, man sucht ein Ziel, dass man sagt, das ist ein Wert, das ist ein Gut, dafür lohnt es einzutreten und das andere nicht und was davon wegführt, ist gefährlich. So, und dann gilt es zu handeln, anzukommen, einen Weg zu gehen, dabei aber auch nochmal zu schauen, was sind die Folgen dieses Weges? Was sind vielleicht Gefahren oder Folgen, Verletzungen, Spaltungen, Spannungen, die man nicht auf dem Schirm hatte? So, und dafür haben wir ausführlich Kriterien entwickelt, was ist in diesen drei großen Schritten zu bedenken beim Wahrnehmen des Gebiets, beim Urteilen, also bei den Wegweisungen, wo es um eine Karte geht, wie man in diesem Gebiet einen guten Weg findet, einen heilsamen und hilfreichen Weg und was heißt es dann, diesen Weg zu gehen, welche Konsequenzen, welche Fragen muss man dabei berücksichtigen.
Ja, und manchmal verändert sich das Gebiet ja auch auf dem Weg. Ja. Man kommt in Gebiete, die man nicht kennt, die einem unbekannt waren, man muss sich neu orientieren und das, glaube ich, erlebt man auch ganz oft auf dem Lebensweg mit verschiedenen ethischen Fragen immer wieder, weil Dinge sich verändern, Digitalisierung, ein großes Thema und da ist gar nicht so einfach zum Beispiel ethische Maßstäbe zu finden, weil es einfach auch ein neues Gebiet ist. Und manche Veränderungsprozesse, da geht es vielleicht auch bei sexualethischen Themen so. Jede Zeit hat ja auch ihre ethischen Themen. Das finde ich auch interessant. Und ich habe ein schönes Zitat am Anfang mitgebracht und das würde ich mal gerne vorlesen. Wer sich für die Ehe für alle entscheidet, entscheidet sich also gegen den Konsens der Kirchen, gegen das Gesetz Gottes und gegen das Wort des Herrn. Er entscheidet sich zugleich gegen solche Glieder der Gemeinde, die sich an dieses Wort gebunden wissen. Ja? Das ist doch mal klar und deutlich.
Klingt, als wäre das wirklich so gesagt worden. Ne?
Ja, ist leider falsch. Also das Originalzitat ist, es könnte aber so sein. Ja? Also ich glaube, dass manche sagen würden, jawohl, das bringt es auf den Punkt. Das Originalzitat geht so. Wer sich für die Frauenordination entscheidet, entscheidet sich also gegen den Konsens der Kirchen, gegen das Gesetz Gottes und gegen das Wort des Herrn. Er entscheidet sich zugleich gegen solche Glieder der Gemeinde, die sich an dieses Wort gebunden wissen. Ja, also das ist schon 1991, Professor Slenska hat es mal gesagt, IDEA hat es gedruckt. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, manchmal kann man Worte, Themen austauschen, weil jede Zeit hat so ein, zwei so polarisierende Themen. Also eben Anfang der 90er Jahre war dieses Thema der Frauenordination in meiner Jugend, in meinem Studium ein ganz großes. Ja, da gab es viele Diskussionen, ich war ja in Wiedenest und da war das so polarisierend wie heute das Thema Homosexualität. Ja, und manche sagen ja auch, das hängt miteinander zusammen. Man kann, wer für die Frauenordination ist, ja, der muss auch für die Homo-Ehe sein und umgekehrt. Ja, also das ist ganz interessant. Das ist auch etwas, wo wir vielleicht mal drauf schauen müssen, gibt es da Zusammenhänge, Hermeneutik, Schöpfungsordnung oder sind das zwei völlig getrennte theologische Themen, die eben gar nichts miteinander zu tun haben?
Ja. Ja, und so ein Gang durch die Geschichte hilft, nicht? Also 10 Jahre vorher, da vor Anfang der 80er Jahre, war es die Nachrüstungsfrage. Ja. Und es war ein Riesending. Nachrüstung ja oder nein, Friedensdienst mit und ohne Waffe. Reformierter Bund hat damals gesagt, dass es eine Bekenntnisfrage, Status Confessionis. Es geht um Zustimmung oder Verleugnung des Evangeliums, dem zuzustimmen. EKD hat anders entschieden als der Reformierte Bund. War ein Riesending.
Ja.
So, ne? Also so Themen kommen immer wieder mal und es ist gut, vielleicht auch ein bisschen Ruhe zu bewahren und zu wissen, Polarisierung finden statt. Sie helfen nicht immer beim klaren Denken.
Ja, und es ist vielleicht auch klug, man kann ja aus der Geschichte eventuell was lernen, nicht alles auf eine Karte zu setzen, nicht alles zu sagen, nee, an der Frage entscheidet sich alles. Das gesamte Evangelium, nicht mehr und nicht weniger, sondern zu sagen, ja, es ist polarisierend, es hat vielleicht auch was mit meiner Biografie zu tun, mit meinem Bibelverständnis zu tun und das ist mir total wichtig, ja, das nehme ich wahr, aber ich versuche trotzdem, meine Plausibilitätsstruktur zu verstehen für mich selbst und sie auch so in Worte zu fassen, dass andere sie nachvollziehen können, damit man überhaupt in eine Debatte kommen kann. Und das ist das, was ich mir ehrlich gesagt auch wünsche, auch von dieser Folge, dass man nachvollziehen kann. Natürlich haben wir unsere Meinungen, natürlich haben wir unsere Biografie, natürlich haben wir unser Bibelverständnis und kommen wir zu einer Meinung zum Thema Homosexualität. Aber allein das Nachvollziehen, wie wir drauf kommen, kann vielleicht auch helfen, in eine Diskussion zu gehen. Und ja, wir erwarten auch Widerspruch, das ist auch völlig in Ordnung. Ja, eine Meinung zu haben, ist noch nicht, man hat eine Wahrheit oder eine absolute Wahrheit. Wir wollen eine Meinung bringen, unsere Meinung, und die wollen wir natürlich auch diskutieren. Aber eine Sache muss ich doch noch loswerden, weil mich das irgendwie immer so ein bisschen ärgert. Also wenn wir durch die Geschichte gucken und dann Friedensethik und Sexualethik und Scheidung und Wiederheirat und Frauenordination, das sind ja immer polarisierende Themen. Hast du schon mal gehört, dass es irgendwie einen Streit unter den Christinnen und Christen gibt, die sagen, es geht um gesunde Spiritualität, es geht um das Gebetsleben. Also Leute, die nicht dreimal am Tag beten oder die ein Gebetsleben haben, also die müsste man aus der Gemeinde mal ausschließen oder sowas. Also darum geht es ja. Es geht eigentlich so um Glaubenspraxis, Spiritualität, Gebetsleben geht es nie, oder? Also immer um irgendwelche anderen Themen. Das finde ich auch irgendwie spannend.
Es ist spannend, genau, dass diese positiven Themen nicht vorkommen. Ja, oder ich habe noch nie gehört, dass irgendwer wegen seinem Aktiendepot oder seinem Einkaufsverhalten sanktioniert wurde oder so. Bestimmte Themen können Menschen sehr großzügig sein und sagen, ja, das ist aber auch sehr kompliziert, sehr kompliziert. Und es ist so ein kleiner Kreis von Fragen, die wahnsinnig triggern und wahnsinnig spalten. Und es ist vielleicht auch ein Rätsel, warum das ist.
Ja, also schreibt ja auch, glaube ich, Johannes Evangelium, am eigenen Sexleben wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid.
So also, steht das da.
So, ja. Ach so, so ähnlich. Ja, okay.
Nicht ganz.
Als bibeltreuer Theologe sollte ich das eigentlich besser wissen. Ne?
An der Liebe, ne?
Also an der Liebe. Es nicht alle, ne? Aber Liebe und Sex gehört ja vielleicht auch zusammen. Man merkt, wir versuchen schon so ein bisschen zu überlegen, was bedeutet das? Warum ist das auch so ein Trigger-Thema gerade? Mhm. Und ich glaube, deshalb müssen wir auch ein bisschen ausholen, in die Geschichte reingehen, auch gucken, wie hat sich das entwickelt und in welcher Spannung steht zum Beispiel eine geschichtliche Entwicklung auch zu einer Auslegung der Bibel. Also ist die Auslegung der Bibel immer gleich geblieben oder hat sich das verändert? Das finde ich ist ganz interessant. Eine Diskussion in der Bibel, da kann man ja auch was lernen, war ja, dass zum Beispiel am Anfang es große Streitpunkte gab mit Judenchristen und Heidenchristen. Und es ging um Beschneidung und Götzenopferfleisch und Speisevorschriften. Und es gab ja dann einen Kompromiss damals, das fand ich ganz spannend, weil Petrus auch gesagt hat, dass alle denselben Heiligen Geist haben. Und dass es zwar Unterschiede gibt, aber alle haben denselben Heiligen Geist. Und das soll alle auch zusammenhalten. Und dann gab es das Apostelkonzil und dann gab es Kompromisse und dann hat man sich trotzdem nicht dran gehalten. Aber ich finde, das ist eigentlich eine schöne Basis für so ein Gespräch. Dass wir erstmal sagen, unabhängig von deiner Meinung zur Homosexualität, ob du Christ und Christin bist oder nicht, das ist nicht die Frage. Sondern das ist wirklich eine Frage Gottes, eine Antwort Gottes und das geht uns im Grunde nichts an. Und das finde ich auch gut, das wäre auch so eine Grenze. Also Homosexualität ist keine, man nennt das in der Theologie, soteriologische Frage, also keine Frage, wo es ums Heil geht, sondern es ist eine ethische Frage, wo es um die Reflexion von moralischem Verhalten geht. Würdest du zustimmen?
Ich stimme absolut zu. Ich spüre das Gewicht der Frage auch. Es ist immer eine Frage, wie man betroffen ist. Ne? Wir sitzen hier als Hetero-Männer mit Familie und leiden an dem Thema vielleicht auch schon länger und so. Nicht? Es ist nochmal ganz anders, wenn du betroffen bist, wenn das für dich keine Frage ist von richtig oder falsch, sondern von Zugehörigkeit, von Diskriminierung, von Ausgrenzung, von massivsten Eingriffen, die man erfahren hat, auch im eigenen Leben, im geistlichen Leben. Das ist extrem schwer und das in irgendeiner Weise mit schwingen und klingen zu lassen, nicht? Das Thema verletzt Menschen massiv und es sind viele Verwundete und Verletzte durch dieses Thema und es sind andere wiederum, für die entscheidet sich daran die Klarheit der christlichen Lehre und des Bekenntnisses und des Bibelverständnisses und für die ist es darum so entscheidend. Es wird wahrscheinlich nicht gelingen, irgendetwas zu sagen und zu tun, was alle zusammenführt. Sonst hätte man es in den letzten 30, 40, 50 Jahren mal geschafft. Aber etwas mehr aufeinander hören, etwas mehr sich vor allem an Christus orientieren und nicht am eigenen Recht haben wollen, das wäre ganz schön. Und in dem Sinne versuchen wir, durch das Thema zu kommen.
Ich finde das ein ganz wichtiger Hinweis. Und da kommen wir auch nochmal drauf, auf die ganze Frage von der eigenen Biografie und dem eigenen Blickwinkel. Das spielt ja in unserem ethischen Entwurf einer transformativen Ethik auch eine ganz große Rolle. Die Frage des Kontextes, der eigenen Biografie und der Bibel. Und wie tief das drin sitzt, hat man gesehen. Wir haben ja als Institut Empirica in der CVM-Hochschule eine deutschlandweite Erfragung gemacht zur christlichen Familie und haben besonders evangelikale Familien befragt nach ihren Erziehungsmethoden. Und da gab es ganz viele tolle Befunde und auch sehr positive Rollenbilder und so weiter. Und zwar eine Frage dabei, wovor haben denn evangelikale Eltern am meisten Angst? Was sind ihre Grundängste? Und da waren zwei Aussagen. Das eine ist, dass das Kind nicht denselben Glauben wie die Eltern übernimmt. Das war die eine große Angst. Und die zweite, dass das eigene Kind homosexuell wird. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also, dass Eltern Angst haben, und da sieht man ja schon, wie tief das sitzt. Ja, man möchte natürlich für sein Kind nur das Allerbeste. Und das ist natürlich etwas, was dann auch implizit oder auch explizit in die Erziehung einfließt und was Kinder natürlich auch beeinflusst. Ja, und das hat mich schon sehr gewundert und das zeigt, wie tief dieses Thema hineingeht in die Psyche des Menschen und wie wichtig das ist, dass wir da auch drüber diskutieren und drüber reden.
Ja, und damit sind wir eigentlich schon im Gebiet. Ne? Wir sind da reingestolpert in den Konflikt, in die Beschreibung der Problemlage. Wo zeigt sich das alles, dass das so ein spannungsvolles Thema ist? Denn das ist bei diesem Thema das Erste, was man mitbedenken muss. Man kann hier nicht einfach Antworten und Lösungen reindrücken. Man muss erstmal wahrnehmen, wie heiß und konfliktiv das Ganze geworden ist.
Ja, und ich glaube, dass das eine große Konfliktlinie ist. Es ist nicht jetzt ein kleiner Konflikt, ein paar Freikirchen oder ein evangelikaler Konflikt, sondern es ist auch ein gesellschaftlicher Konflikt. Vor zwei Wochen ging das auch, glaube ich, durch viele Zeitungen. Da hat sich der Fußballer Joshua Cavallo geoutet als homosexuell, als einer der ersten, der aktiven Fußballer ist. Und ja, in den Stadien, die waren muss man sagen, fast zum Glück wegen Corona nicht so voll, aber Tausende haben ihn ausgebuht, haben Schimpfworte gesprochen, in den Fanforen ging es hoch her und man will keine schwulen Fußballer. Also das finde ich auch, also fand ich sehr, sehr interessant. Auch die, es gibt ja für in verschiedenen Ländern unterschiedliche Zugangsweisen zu dem Thema und wir sehen, dass das auch sehr unterschiedlich ist in Europa, in Polen wieder anders wie in Deutschland, aber auch in Südafrika, anders als in Zentralafrika zum Beispiel. Und es gibt da extra zum Beispiel Travel Guides und mit einem Gleichstellungsindex, damit zum Beispiel homosexuelle Menschen wissen, wenn ich in Urlaub gehe, in bestimmte Gebiete, da gibt es Restriktionen oder sogar Verfolgung und ich muss aufpassen, was da ist. Also es ist ein Thema, das sich global zeigt, aber auch in Deutschland zeigt, in verschiedenen Milieus zeigt. Und es ist immer noch so, dass Homosexualität aktuell in 73 Ländern dieser Welt verboten ist und dass in 15 Ländern immer noch die Todesstrafe droht. Also es ist ein Thema, das tief in Religion verwurzelt ist, in verschiedenen Religionen. Alle Religionen kämpfen da auch mit und natürlich auch sehr aktuell ist. Diese Woche gab es ein Schreiben von dem Patriarch Kyrill dem Ersten von Moskau, der gesagt hat, ja, die Angriffe auf die Ukraine können auch gerechtfertigt werden, weil dort Schwulenparaden stattfinden würden und diese westlichen Werte müssen bekämpft werden. Ja, und das ist natürlich auch für die gesamte Ökumene und für alle Kirchen weltweit eine ganz große Herausforderung. Und da steht alle Kirchen in auch Zerreißproben, ja, die Methodisten weltweit in den letzten Jahren, die katholische Kirche hat gerade die große Aktion gehabt, Out in Church, die medial in Deutschland sehr wahrgenommen wurde und auch in vielen Freikirchen wird das diskutiert und gibt es verschiedene Zugänge.
Und es ist eine kulturelle Frage, ne? Man sieht in Westeuropa, Mitteleuropa, Nordeuropa, alle Länder haben in irgendeiner Form Antidiskriminierungsgesetze, Ehe für alle, Partnerschaft, Südeuropa weniger, Osteuropa noch weniger. Asien, interessant, das einzige asiatische Land, was die Ehe für alle hat, Taiwan. Nur das demokratische, westlich orientierte Land hat das. In vielen aber wird es diskutiert. Viele haben Diskriminierung abgebaut, haben in irgendeiner Form Schutzgesetze. Sehr weitgehend ja Israel. Da gibt es keine staatliche Ehe, darum gibt es da keine Ehe für alle. Aber Israel ist das zweite Land, wo man sagen würde, das ist so, wenn man zu Asien zählen würde, das Land, was Diskriminierung in der Gesetzgebung verbietet. In fast allen anderen Ländern ist es eine offene Debatte und es wird gestritten und diskutiert in Südkorea sehr stark. In vielen Ländern zieht es sich durch.
Ja. Und es hat natürlich auch was mit der Geschichte auch wieder eines Landes zu tun. Also ich bin ja seit 20 Jahren sehr verbunden mit Südafrika und Südafrika war zum Beispiel eines der ersten Länder 2006, das die Ehe für alle gesetzlich festgeschrieben hat. Selbst meine konservativsten Kolleginnen und Kollegen an der Uni hatten nie ein Problem mit Homosexualität. Und ich habe mich da mal hingesetzt und habe gefragt, warum ist das denn so? Und dann haben besonders auch meine schwarzen Kollegen und Kolleginnen gesagt, naja, wir haben in der Apartheid Diskriminierung erfahren. Wir wissen, was das heißt, ausgeschlossen zu werden, zur Minderheit gemacht werden. Die waren ja eigentlich die Mehrheit, ja, aber gesetzlich. Und diese Erfahrung, die lässt uns nochmal anders da drauf schauen und lässt uns nochmal anders auch die Bibel verstehen und lässt uns nochmal anders auf solche Diskriminierungserfahrungen auch von anderen, im Beispiel jetzt Homosexualität, hineinschauen. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend und interessant, weil manche in, ich habe ja Kollegen da auch aus Zimbabwe und aus anderen Ländern, die zum Teil in verschiedenen Positionen sehr konservativ waren oder konservativer als ich, aber in dieser Frage der Homosexualität ganz klar, warum? Weil sie sagen, hier geht es um Diskriminierung und das können und wollen wir nicht unterstützen und das geht nicht und das und natürlich erklären sie das dann auch biblisch-theologisch, sagen sie, da muss man die Bibel anders lesen. Das fand ich eine interessante Erfahrung. Ja. Nochmal.
Und es ist auch eine Frage von Sichtbarkeit. Also das hängt immer mit zusammen. Siehst du das, kennst du das? In Südafrika, die Tochter von Desmond Tutu war lesbisch. So, also dann sind Menschen in der Öffentlichkeit, die man kennt. Die Länder mit den strengsten Gesetzen, da kann man sicher sein, da kennt keiner irgendwen, weil die Kirchenführer aus diesen Ländern sagen, bei uns gibt es das gar nicht. Das ist ein westliches Import, das ist irgendwie, was der Westen unter uns zu streuen versucht. Bei uns gibt es das gar nicht, darum verbieten wir das, dass der Westen das nicht hineinbekommt. Sichtbarkeit macht an der Stelle einen riesen Unterschied. So ist es eine demokratische Gesellschaft, wo so etwas vorkommt in den Medien, öffentlich ist, oder ist das komplett unbekannt für die meisten, so dass sie es eigentlich gar nicht kennen?
Ja, auf alle Fälle.
Ja, und das ist ein Thema, wo wir das Gebiet jetzt ein wenig vermessen wollen. Ne? Und bei dieser Gebietsvermessung muss man ganz schlicht auch die Geschichte des Gebiets anschauen. Einfach mal schauen, wie hat sich das entwickelt, wie ist das entstanden, wie ist es zustande gekommen. Und ich leg mal ein bisschen was vor und du ergänzt oder so.
Okay. Mach
was so. Ne? Denn die Geschichte ist noch gar nicht so alt, man kann sie im Grunde leicht erzählen. Nicht? Es geht im 19. Jahrhundert los, dass auf einmal nicht auf einmal. Langsam und allmählich entwickelt sich ein Übergang. Man kann im Grunde sagen, Altertum, Mittelalter, die ganze Vergangenheit, ist es ein tabuisiertes Phänomen. Es geht um bestimmte verbotene Akte. Es geht um Sodomie, es geht um gleichgeschlechtliche Sexualakte. Die sind nicht nur verboten, die sind tabuisiert. Die sind unter Todesstrafe gesetzt. Das ist im Mittelalter selbstverständlich. Es wird nicht von gesprochen, nicht von geredet. Es ist da, Quellen kann man da befragen, aber es ist überhaupt kein Zugang dazu. Im 19. Jahrhundert die Idee, es ist nicht eine bestimmte Weise zu handeln, es sind bestimmte Menschen, die von ihrer ganzen Wesensart gleichgeschlechtlich empfinden. So, und das ist erstmal etwas Neues. So, und das wird Ende des 19. Jahrhunderts angefangen zu diskutieren. Jetzt, Deutsches Kaiserreich, Gesetzgebung, Strafgesetzbuch wird gegeben. Spannende Frage ist, was macht man mit den alten Überlieferungen? Wird das irgendwie strafbar oder so? Es kommt rein, Paragraph 175. Mhm. Es gibt damals schon Karl-Heinrich Ulrichs, der sagt, ich selbst empfinde so, macht dieses Gesetz nicht, tut das nicht, aber es wird Gesetz, es ist strafbar, es soll so nicht sein. Mhm. So, es hat dann eine Geschichte sehr kurz erzählt, in der Kaiserzeit und in der Weimarer Zeit wird es verhältnismäßig liberal gehandhabt. Ist eigentlich ganz interessant, da gibt es ganze Bücher zu, wird immer wieder mal diskutiert. Die SPD spricht sich schon im Kaiserreich im 19. Jahrhundert dafür aus, Strafbarkeit zurückzunehmen. So, und ja, man lässt es aber irgendwie, eine Mehrheit gibt es dafür nicht. In der Weimarer Republik wird überlegt, soll man das nochmal nehmen? So, 1919 heißt es, die Forderung, die Unzucht zwischen Männern straflos zu lassen, gibt der Entwurf ebenso wie der frühere Entwurf nicht nach. Verfehlungen dieser Art erscheinen dem gesunden Empfinden des Volkes verwerflich und strafwürdig. Mhm. Und jetzt sieht man hier in der Begründung Weimarer Verfassung, so, da sagen schon manche, das ist nicht irgendein verbrecherisches Handeln, es geht um uns, es geht um uns Menschen. So, aber die Richter gucken sich das an und sagen, nee, also es wird nicht akzeptiert, es wird nicht wahrgenommen. Man sagt, nein, es ist ein verwerfliches Handeln, es muss strafwürdig bleiben. Ende der Weimarer Republik, die liberalen Parteien, die linken Parteien kriegen da fast mal eine Mehrheit, den Paragraphen 175 zu kippen. So, und dann aber Weltwirtschaftskrise. Es kommt nicht dazu. Die Mehrheit bleibt im Grunde dabei. Nein, das kann nicht so sein, das soll nicht so sein. Das wollen wir nicht so im Gesetz haben. Ich finde, in der Entwicklung dieser ganzen Frage gibt es ein ganz spannendes Schlüsselmoment für die deutsche Geschichte. Man kann das weltweit erklären. Ich bleibe jetzt mal bei der deutschen Geschichte. In Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg blieb natürlich der Paragraph drin im bürgerlichen Gesetzbuch. Er blieb auch drin in der verschärften Version von 1935. Die Nazis haben das nochmal drastisch verschärft. So, es war strafbar. Es war im Grunde verfolgungsähnlich. Es wurden 100.000 Menschen insgesamt belangt, untersucht, verhört. Zehntausende sind im Konzentrationslager gelandet. Viele kennen da keinen, also zum Beispiel auch Hans Scholl, der Bruder von Sophie Scholl, wurde wegen 175 in einem leichten Fall auch mal verknackst, weil immer alles nur völlig anonym, aber es waren viele, viele Menschen, man könnte viel erzählen. Deutschland ist lange verhältnismäßig konservativ, die Schweiz hat das seit den 40er Jahren straffrei.
Die DDR auch.
Ja. DDR hat es auch abgeschafft. So, 1957 beschwert sich einer beim Verfassungsgericht. Er beschwert sich, weil er sagt, wie kommt das, dass die Mann-männliche Homosexualität verboten ist, die Frauen gar nicht? So,
Sexismus.
Ja. Alarm. Ist jetzt nicht Menschenwürde? Ist das nicht etwas Persönlichkeitsschutz? Ich kann doch nicht bestraft werden für etwas, was zu meiner Persönlichkeit gehört. Klingt erstmal logisch. So, was sagt das Verfassungsgericht 1957? Das ist eine riesen Beurteilungsbegründung im Netz. Kann man sich alles anschauen. Das ist echt sehr spannend zu lesen. Die fragen dann auch alle, Mediziner, Soziologen, fragen auch Polizisten. Polizisten fand ich wirklich interessant. Die fragen da ein und der Wachtmeister sagt dann, ja, warum das mit den Frauen und mit den Männern anders ist, kann ich Ihnen erklären. Weil von Frauen, wir kriegen nichts mit. gar nichts, gar nichts. Also man hört, es soll so Frauen geben, die sind offenbar sehr diskret und so, wir wissen es nichts. Die Männer, die füllen Akten. So, die machen Aktenschränke voll. Wie machen die Aktenschränke voll? Naja, öffentliche Unzucht. Ne? Also, liebe Rentnerin, geht mit ihrem Pudel abends Gassi. Ausgerechnet heute Abend will der Hund hinterm Baum. Die Frau sieht da zwei Männer nackt, Schock des Lebens irgendwie und so Anzeige raus und so. Also, wir haben zu tun, es beschweren sich Leute. Es gibt Straßenstrich. Mit Minderjährigen, es gibt Verbrechen, das ist nicht angemeldet, das ist nicht legal, das darf man gar nicht. Es gibt Erpressungsfälle. Männer sagen, ich werde verpresst, bringen sich um, es sind Tötungsdelikte da. So, und darum sagt der Wachtmeister, also bei den Frauen, warum soll man was strafbar machen? Wir kriegen gar nichts mit. Es gibt keinen weiblichen Straßenstrich, wir hören nichts von verführten jugendlichen Mädchen. Offensichtlich suchen gleichgeschlechtlich empfindende Frauen keine jungen Mädchen, sondern andere gleichgeschlechtlich empfindende bei den Männern irgendwie. Darum müsste es verboten bleiben. Ein Wachtmeister sagt, ein bisschen hat er manchmal das Gefühl, die ganzen Straffälle gibt es vielleicht auch, weil es verboten ist. Warum sind die im Gebüsch? Warum gibt es den Straßenstrich, weil es verboten ist irgendwie? So, und das Verfassungsgericht sagt aber ja, weil das so verschieden ist, Männer und Frauen. Also das können wir nicht stattgeben. Das bleibt so, Männer verboten oder nicht. Die große spannende Frage ist natürlich, widerspricht das nicht dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit? Verfassungsgericht sagt, ja, das klingt erstmal logisch, aber das sittliche Empfinden des Volkes ist hier eindeutig. Das sind Verstöße, die das Volk weitgehend empfindet als sittenwidrig. Und vor allem die beiden großen Kirchen, die für die Bundesrepublik Deutschland da auch ganz wichtig sind, 90% sind Mitglieder, alle Kirchen, alle Theologen, alle, es gibt keine Ausnahme, sagen, das ist sittenwidrig. Die Kirchen halten im Grunde daran fest, dass es auch strafbar sein sollte. Darum sieht das Verfassungsgericht hier keine Handhabe, so das irgendwie zu machen. Es gibt keine Gegenstimmen. Das Interessante ist, sie sagen am Ende dann des Urteils, Zitat, dem Beschwerdeführer kann zugegeben werden, dass eine Änderung der sittlichen Anschauung möglich ist. So könnten neue Forschungsergebnisse der medizinischen Wissenschaft dazu führen, die Homosexualität als unausweichliche körperlich-seelische Abhängartigkeit zu verstehen, der gegenüber eine sittliche Verurteilung ihren Sinn verlieren würde. Die haben so Stimmen gehört. So, aber das war so eine Art Minority Report. Ne? Also da haben manche schon was gesagt. Ernst Giese, wichtiger Mann. Aber die hatten am Ende das Gefühl, gegen beide große Kirchen, gegen das ganze Volk, gegen die Tradition von 100 Jahren. Und haben am Ende gesagt, nö, das bleibt strafbar in der Nazi-Version, wie es ist. Es blieb aber auch nicht mehr lange so.
Bevor wir vielleicht da weitermachen, nochmal kurz zurück ins 19. Jahrhundert, da hast du gesagt, das war eigentlich die spannende Zeit. Warum war das die spannende Zeit? Weil dort auch die Psychologie überhaupt erst sich entwickelt hat. Ja, also Namen wie Freud und Adler. Die menschliche Seele kam auf die Couch sozusagen, wurde ergründet. Und deshalb gibt es auch das Wort Homosexualität, so wie wir es auch heute verstehen, als identitätsstiftend und Merkmal und Teil der Identitätsbildung. Das ist sozusagen da das erste Mal erforscht worden, benannt worden und diskutiert worden. Und das spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle und es hat eben was zu tun wieder mit dieser großen Entwicklung als Teil der Aufklärung und der wissenschaftlichen Einordnung. Und du hast ja schon Karl Heinrich Ulrichs genannt und da müsste man noch einen zweiten, der damals sehr stark sich engagiert hat, nennen, Magnus Hirschfeld. Und die zwei haben Ende des 19. Jahrhunderts im Grunde ganz viele psychologische, aber auch juristische und theologische Versuche unternommen, Homosexualität zu verstehen, zu beschreiben und sich dafür auch einzusetzen. Und da war dann zum ersten Mal auch so Attribute wie Liebe, Neigung, Identität. Und es gibt so eine erste, sag ich mal, Geschichte des Themas und des Begriffs Homosexualität eigentlich. Und interessant ist, dass das eben auch damals schon in dieser ersten Erkundung des neuen Gebietes auch theologisch diskutiert wurde. Ja, und dass zum Beispiel gesagt wurde von Ulrichs, dass es eine Gabe Gottes ist. Und ich möchte mal ein Zitat von ihm vorlesen, wo er darüber schreibt. Der liebe Gott hat mir die Liebe in derselben Richtung gegeben, in der er sie den Weibern gibt. Das heißt, nur auf Männer gerichtet. Ihn zu bitten, es mir jetzt umzudrehen, wäre im höchsten Grade unchristlich. Wer darf von Gott bitten, ein Wunder zu tun? Du sollst Gott doch nicht versuchen. Wer Gott bittet, sein eigenes Werk, das er zu unerforschten Zwecken gemacht hat, wieder zu zerstören, der tut Unrecht. Also diese Argumentation, also auch schon versuchen, schöpfungstheologisch zu argumentieren, zu fragen, was bedeutet das, dieses Teil der Identität zu sein, Teil nicht etwas, was man auf ein Tun reduziert, sondern auf ein Sein. Und das wurde gehört, aber hat nicht den ganz großen Anklang gefunden und nicht das ganz große Echo. Und wie du dann gesagt hast, gerade im Nationalsozialismus gab es dann tatsächlich nach der Liberalisierung der Weimarer Republik eher wirklich eine sehr starke Verfolgung und auch, ich würde mal sagen, wirklich eine Schuldgeschichte in Deutschland. Und es war Steinmeier, der sich jetzt erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal dafür öffentlich entschuldigt hat, was im Nationalsozialismus den Homosexuellen auch angetan wurden. Und das zeigt so ein bisschen auch die politisch schwierige Situation und wie mit diesem Thema in der Öffentlichkeit umgegangen wird, selbst Jahrzehnte später, wo dann viel Liberalisierung auf juristischer und auch theologischer Art war, dass auf der politischen Ebene so eine Entschuldigung so lange gebraucht hat.
Ja, und zum Verstehen, also das muss man in der Zeit ganz klar kriegen. Also Ulrichs, für den ist das ein Lebenskampf. Es gab andere, Heinrich Hösli in der Schweiz, wir könnten jetzt ein paar Namen nennen. Ulrichs ist eine zentrale Figur, er ist der erste geoutete Schwule der Menschheitsgeschichte, 1869, Juristentag. So. Und für ihn war das die zentrale Entdeckung. Ich bin das. Ich kann es nicht ändern. Also viele sagen, das geht weg, das muss weg so. Und die Vorgeschichte war, es war ein Verbrechen wie Stehlen, wie Lügen, wie Erpressen. Es war wie Ehebrechen, es war wie ins Bordell gehen. Es war ein lasterhaftes Tun, es war ein bösartiges Handeln. Es war einfach eine verbrecherische Handlungsweise. So. Und das klarzukriegen, es geht nicht um ein verbrecherisches Handeln, sondern um ein Identitätsmerkmal, um ein Persönlichkeitsmerkmal. So, ne? Das war diese Generation und das geht dann aber hin und her. Es gibt diese ersten Menschen, die sagen, das ist meine Natur. Es ist eine Ausprägung meiner Persönlichkeit. Das ist nicht schlecht, nicht besser, es ist einfach, wie ich bin. Es gibt andere, die sagen, nee, das ist dann eine Art Behinderung. Das ist eine Störung, das ist eine Verirrung der Natur. So, und wieder andere sagten, wir sehen ein, es gibt Menschen, die stecken da tiefer drin, aber das ist dann eine Krankheit. Also es ist nicht wie eine Behinderung, dass sie damit geboren sind, sondern das ist eine Fehlentwicklung, eine Entwicklungsstörung und die sind jetzt so, aber die müssten so nicht sein. Man könnte sie heilen. So, und diese drei Positionen gibt es. Es ist eine Entartung der Natur, es ist eine Entwicklungsstörung oder es ist eine Laune der Natur, eine Variante. Und das wird ein Jahrhundert lang kontrovers rauf und runter diskutiert.
Ja. Und es wurde pathologisiert und es wurde dann auch in vielerlei Form zwangstherapiert. Und das muss man auch sagen, von körperlichen Strafen, Hormonen, Psychotherapie und dann auch von den Kirchen eine geistliche Sicht sozusagen, Gebetstherapie bis aber auch zu Dämonenaustreibung. Also da gab und gibt es teilweise auch ganz viele unterschiedliche Therapieformen. Und das hatte so in den 50er, 60er Jahren war das sozusagen fast noch Mainstream und war sehr verbreitet und ist dann erst Stück für Stück hinterfragt worden und da wurde vielen auch Leid angetan.
Ja, und auch nochmal so, also es ist noch längst nicht zu Ende erforscht. Nach meiner Kenntnis wird das von den Kirchen, den Wissenschaften in der Theologie nicht diskutiert vor der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. So, also wenn wir Ulrichs mal so als Schnittstelle sehen, wo auch der Begriff da ist oder so, 80 Jahre lang keine Theologie, keine Ethik, keine Seelsorgelehre nimmt dieses Phänomen ernst. Es geht um Menschen. In den 50er Jahren viele. 50er, dann bricht es auf einmal durch. So, und man muss im Rückblick sehen, die Pathologisierung, also die Sicht, das ist eine Krankheit, eine Entwicklungsstörung. Die Tiefenpsychologie, Adler, Freud, Anna Freud dann so, ne? Also die sagen, es ist eine Krankheit. Also das sieht man heute nicht mehr so, aber es war eine Art Fortschritt, weil auf einmal Kirchen wach werden und sagen, Moment, es geht nicht um Verbrecher, es geht um Kranke, dann, das ist ja was ganz Neues, dann müssen wir uns jetzt nochmal kurz besinnen, jetzt müssen wir nochmal irgendwie ändern, wie man damit umgehen kann. Das ist 50er Jahre dann.
Genau, und was auch, sag ich mal, da erst so richtig losgegangen ist, dass diese interdisziplinäre Sichtweise. Und wir haben jetzt ja schon gesehen, es geht ja nicht nur um die Theologie, sondern es geht auch um die ganze juristische Einordnung. Es geht um die medizinische, die psychologische. Und natürlich geht es dann auch um so Grundfragen der Anthropologie. Also was ist der Mensch? Wer ist der Mensch? Wie entwickelt sich der Mensch? Also das heißt, es ist dann tatsächlich auch ein sehr interdisziplinäres und dadurch auch manchmal komplexes Thema. Und ich glaube, immer wenn man das vielleicht auch nur auf eine Disziplin reduziert, dann wird es auch einseitig. Ja, und das Interessante ist jetzt ja, dass diese verschiedenen Disziplinen, dieser Blick darauf, sich in allen Disziplinen verändert. Also es gibt nicht eine Disziplin, die sagt, ah, da gibt es eine Konstante über jetzt die nächsten 50, 60 Jahre, sondern alle verändern sich. Also die Gesetzeslage verändert sich, die Psychotherapie verändert sich, die medizinische Einstufung, da kommen wir gleich noch drauf, verändert sich, die theologische Wahrnehmung. Und das hat immer etwas mit dem anderen zu tun. Ja. Und ich finde, das ist nochmal ein gutes Beispiel für Karte und Gebiet, für Kontext, für die ganze Frage, wer reagiert auf was. Ja, weil manchmal wird es ja so ein bisschen als zeitgeistiges Thema weggeschoben. Das ist doch jetzt so ein Zeitgeistthema und dem muss man widerstehen. Und da würde ich sagen, nein, das ist nicht richtig. Ja, sondern es ist ein tiefes auch Thema des Menschen, der eingebunden ist in eine Kultur, in einen Kontext und aus diesem Kontext heraus nach bestem Wissen und Gewissen auch theologisch urteilt. Ja, aber das natürlich in einer Abhängigkeit tut von den juristischen, medizinischen, therapeutischen Erkenntnissen der jeweiligen Zeit. Ja.
Und wie einflussreich das ist, nicht? Also nehmen wir das Beispiel Deutschland. Es kommt in den 60er Jahren zu einer breiten Diskussion. So, da gibt es jetzt viele auch wirklich, die sagen, der Paragraph muss weg, das ist nicht gut, das soll man so nicht machen. So, und das setzt sich durch. Die große Koalition, 69, beginnt eine Sexualstrafrechtsreform. Gustav Heinemann ist da ein wichtiger Mann, evangelischer Christ, Weiglerhaus, Pietismus geprägt, wird später Bundespräsident. Er betreibt das nicht, weil er sagt, Homosexualität finde ich super, ich wäre auch gleich für die Ehe für alle, also ist bei ihm gar nicht. Nee. So, aber die Diskussion ist weit gediehen und man hört die Therapeuten, man hört die Mediziner, man hört so dies und das. Und die Gesamtüberzeugung, auch in den großen Parteien damals, SPD, CDU, wird, der Staat muss sich mit seinem Strafrecht da zurückziehen. Mhm. Für Strafrecht, wenn das eine Störung ist, wenn es eine Krankheit ist, wenn es eine Laune der Natur ist oder meinetwegen eine Abart der Natur, ja, aber dann kann man das doch nicht behandeln wie Einbruch oder Steuerhinterziehung oder so. 69, 73 wird sehr viel von Paragraphen 175 reduziert. Was bleibt, sind andere Altersangaben. Es ist immer die Angst, dass die aber nicht an unsere Jungs gehen. So, ne? Oder dass da bloß keiner jetzt bei der Bundeswehr oder sonst wie. Und darum hat man höhere Schutzalter. Ne? Manches ist erst ab 21 erlaubt, was woanders ab 18 erlaubt ist. Aber die grundsätzliche Strafbarkeit ändert sich. Die Folge ist enorm. Ab da erst gibt es die ersten öffentlichen Schwulen und Lesben in Deutschland. Die gibt es vorher gar nicht. In Ländern, wo es verboten ist, kennst du natürlich keinen, weil die ganze bürgerliche Existenz von Menschen hängt da dran. Und erst wenn die Menschen selbst sprechen, wenn sie Filme drehen, wie nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er sich belebt. Berühmter Film, 69. In dem Maße, wie etwas nicht mehr strafbar ist, beginnt die Diskussion erst. Und dann reden die auf einmal und du lebst in einer anderen Welt.
Und man muss sagen, dass in dieser Zeit auch der, ich sag jetzt mal, Erwachung und Aufklärung, 68er, natürlich auch manches durcheinander ging und manches auch positiv, aber manches auch schwierig war. Die ganze Frage nach Kindesmissbrauch, und da gab es auch einige wirklich schlimme Verwirrungen in Sexualität mit Kindern zum Beispiel. Und da würde ich sagen, gibt es heute einen großen Konsens. Da guckt man heute viel klarer drauf, und dass man wirklich sagt, dass Homosexualität und Pädophilie haben nichts miteinander zu tun. Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, und die darf man nicht einfach vermischen. Und ich glaube, das ist wichtig, gerade wenn wir auf diese Geschichte schauen, wo es da manchmal vielleicht auch ein bisschen Unklarheiten gab, dass wir sagen, nee, da würden wir heute ganz klar sagen, Kindesmissbrauch in jeder Form ist geächtet und gesetzlich ganz klar geregelt, und das ist, glaube ich, sehr wichtig festzustellen.
Ja. Also es ist ein ständiger Lernfortschritt. Wir waren gerade bei Ulrichs. Die Generation kriegt im Grunde Homosexualität und Transidentität nicht trennscharf klar. Ulrichs kriegt nicht, nicht klar. Hirschfeld kriegt das klar. Aber auch das ist dann noch nicht, was wir heute denken. So, und auch die geschichtlichen Personen, nicht? Was sind so die ersten Schwulen? Es ist ganz schwer zu greifen. Berühmte Leute wie Thomas Mann und so, ne, lohnt sehr. Der war höchstwahrscheinlich schwul, drei seiner Kinder auch, so, ne? Aber für die ist es noch tausendmal schwieriger zu klären, was bin ich denn? So, haben natürlich geheiratet. Thomas Mann hatte sechs Kinder, drei homosexuell, so, ne? Und es ist aber in dieser ganzen Generation so wahnsinnig schwer, sich überhaupt über sich selbst klar zu werden. Es gibt nicht mal die Begriffe, es gibt gar keine Sprache dafür. Ne? Es gibt nur so eine kriminelle oder pathologische Sprache.
Ja, und das, glaube ich, ist eben auch wichtig zu sehen, dass wir diese Entwicklungen auch in ihrer Zeit immer wieder sehen, weil es ist immer einfach, von heute irgendwo drauf zu schauen und zu sagen, naja, also wie haben die das damals wahrgenommen, oder warum haben die damals keine Sprache gehabt, sondern das ist ja genau diese Entwicklung, die wichtig ist zu sehen. Und das war ja auch in diesen ganzen der 90er Jahren, wo sich dann nochmal viel geändert hat. Homosexualität wurde rausgenommen, medizinisch gesehen, aus diesem Krankheitskatalog. Das hat nochmal einen ganz großen Umschwung gegeben, 92, dass die Frage der Homosexualität sozusagen rausgekommen ist aus dieser Pathologisierung und gesagt wird, nein, das ist keine Krankheit. Also juristisch und medizinisch war das dann praktisch komplett neu auch zu bewerten.
Ja, die Psychologie hat das ja begonnen, ich glaube 73 in den USA, da hat die amerikanische psychologische Gesellschaft das gemacht. USA war das ein heißer Kampf, weil die lange dominante Tiefenpsychologie, die Psychoanalytiker, die hatten eine Tradition, das galt als Störung und es galt als therapierbar. Je wissenschaftsorientierter, je empirischer, wie verhaltenstherapeutischer die Psychologie wurde, desto mehr sagten die, Moment mal, was ist das für ein Krankheitsbild? Wir kriegen hier gar keine Pathogenese geschrieben, wir kriegen keine Therapie, wir haben keine evidenzbasierten Verfahren. Die waren früh der Meinung, das geht so gar nicht. So, und es war aber lange noch ein Ringen. Du hast es gesagt, WHO 92. Mhm. Das ist aber auch eine Zeit, wo sich das durch alle pädagogischen, psychologischen, medizinischen Gesellschaften durcharbeitet und ein globaler Konsens erstmal unter den führenden Expertinnen da ist. Es ist keine Krankheit, wir kriegen es nicht wegtherapiert.
Ja, und trotzdem war es immer noch ein großes Thema, gesellschaftlich, haben wir gesehen, bis heute zum Teil, und auch in der Kirche. Also das ist ja auch nochmal eine große Geschichte. Ich glaube, da gibt es für die evangelische Kirche demnächst mal einen interessanten Worthaus-Vortrag von einem mir nicht unbekannten Theologen. Und da kann man dann mal genauer drauf schauen. Aber diese Geschichte, gerade dieser Psychotherapie, also das hat sich dann diese sogenannte Konventionstherapien, das ist natürlich etwas, was wir bis heute sozusagen als Erbe auch mitschleppen. Ja, also in den USA, wo alles ein bisschen bigger, faster, better, more ist, geht man davon aus, dass 700.000 Menschen so eine Therapieform mitgemacht haben. Ja, und das ist natürlich eine riesige Wunde, die auch erst nach und nach aufgearbeitet wird. Ja, 2014 war das, glaube ich, wo sich Exodus International aufgelöst hat. Das war so die größte Ex-Gay-Bewegung, wie das heißt, wo eben solche Therapien durchgeführt wurden, wo eine Sammlung war, wo wissenschaftlich gearbeitet wurde und die dann damit aufräumen und sagen, was haben wir eigentlich gemacht in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Und der langjährige Leiter Alan Chambers hat auch ein Buch drüber geschrieben, My Exodus, ja, vom Fear to Grace. Und er sagt, dass 99,9% der Leute, die sie begleitet haben und diese Therapien gemacht haben, keine nennenswerte Veränderung ihrer sexuellen Anziehung und Identität erlebt haben. Also das ist schon, das sind schon Zahlen, die zeigen, was wurde den Leuten auch Unrecht getan dann. Also solche Therapien gingen über Jahre, manchmal ja wirklich sogar Jahrzehnte am Anfang. Und Leute sind durch ein großes Leid gegangen, weil es sozusagen sich wie eine ständige Niederlage angefühlt hat. Ich habe versucht, mich zu verändern. Dann kommt im geistlichen, im religiösen Bereich noch dazu, dass Gott das nicht will, dass ich abgelehnt bin von Gott. Und das hat eine Auswirkung auf den ganzen Menschen. Und mittlerweile gucken wir da drauf und wir können auf YouTube und Netflix Sendungen angucken wie Pray Away oder Wie krank ist Homoheilung, Dokumentationen. Und da kriegt man so ein bisschen einen Einblick auch in das Leid, was dort geschieht. Und ich glaube aber immer noch, dass diese Wunde nicht geheilt ist, sondern dass sie immer noch offen ist, weil wir heute immer noch in vielen auch Kirchen und Freikirchen da zumindest eine, wie soll ich sagen, ambivalente Haltung haben. Ja, und immer noch so, naja, es ist, man nennt das jetzt nicht mehr Therapie und man sagt nicht mehr, dass es eine Umpolung geben muss, aber es bleibt im Grunde Sünde und falsch und was macht man denn dann da?
Ja, und diese Geschichte ist real, die Menschen leben, so dieser Netflix-Film Pray Away. Hat ja die führenden Betreiber dieser Konversionstherapien versammelt, auch aus Deutschland, aber auch aus den USA. Ja. Menschen, die ich teilweise auch noch kenne, als sie auf der anderen Seite wirklich dafür einstanden, man kann es heilen. Es ist nicht natürlich, es ist nicht angeboren, wir kriegen das weg und die jetzt nach 20 Jahren Erfahrung sagen, wir sind schwer in die Irre gegangen und es ist sehr, sehr viel Leid passiert. Und es ist eine schrittweise Entwicklung, so dass man nach der Tabuisierung erstmal diese Phase der Kriminalisierung hatte, wo man glaubte, mit Polizeimittel kriegt man das irgendwie weg. So, dann kam die Pathologisierung, es ist eine Krankheit. Auch die evangelische Kirche, Sexualdenkschrift 1971, da wurde ich geboren, da heißt es, ist eine Störung. Es ist eine Störung, es braucht Therapie, so, das ist möglich und nötig. In der Kirche verabschiedet man sich 70er, 80er Jahre davon. So manche christliche Gruppen, Evangelikalismus in Nordamerika und andere, die betreiben das sehr, sehr stark, teilweise bis heute, dass sie sagen, es muss doch heilbar sein, weil es kann nicht natürlich sein. Das kann Gott doch nicht wirklich so zugelassen haben oder so. Soweit ich sehe, gibt es aber eine immer stärkere Bewegung, auch unter Evangelikalen im deutschsprachigen Raum, weg davon, die weitgehend heute sagen, nein, wir halten es nicht mehr für eine Krankheit und wir sagen nicht mehr, dass es heilbar ist. Scheint mir inzwischen die ganz große Mehrheit zu sein. Sah vor 20 Jahren anders aus.
Ja, absolut. Also das hieß ja immer so schön reparative Therapien, also wo etwas repariert wird, also es ist eben falsch und das ist ja in Deutschland verboten worden. Ja, und da gibt es eben jetzt erst in den letzten Jahren ein neues Gesetz. Ich glaube im Mai 2020 ist das über Jens Spahn in den Bundestag gekommen und verabschiedet worden. Und seitdem sind reparative Therapien verboten. Und das hat auch Auswirkungen. Also in Deutschland war zum Beispiel das Deutsche Institut für Jugend und Gesellschaft war ganz stark in diesen reparativen Therapien und gab es ganz viele Studien und Auswertungen und Berichte, besonders auch so 80er und 90er Jahre, aber auch bis in die 2010er Jahre. Und das konnte man bis 2020 auch alles auf dieser Homepage finden. Wenn man heute drauf schaut, findet man davon gar nicht mehr viel. Ja, das Thema Homosexualität kommt noch vor, ist aber eher ein Randthema. Es gibt verschiedene andere Themen zum Thema Gender und so weiter. Aber diese ganzen großen pathologisierenden Artikel, die da waren, die sind alle verschwunden. Und ich glaube, das ist ein echter Fortschritt. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, weil diese ganze Frage nach Identitätsstörung natürlich zutiefst auch verletzend ist. Und da gibt es, könnten wir jetzt noch eine große Geschichte erzählen, natürlich von Wüstenstrom und wie sich das weiterentwickelt hat. Aber das machen wir vielleicht ein andermal, weil das vielleicht heute zu weit gehen würde.
Ja, und was da, also wir haben ja gesagt, diese Rädchen spielen ineinander. Politik, Recht, Medizin, Psychologie und Theologie. Und die theologischen Urteile verändern sich anscheinend auch mit den psychologischen und medizinischen Erkenntnissen. Für Deutschland kann man sagen, AIDS Ende der 80er Jahre, nicht nur für Deutschland, für die meisten westlichen Länder, ist das auf einmal so ein großes Thema, AIDS und Schwule stark betroffen. So, und auf einmal kennt man ganz viele. Ne? Mhm. Auf einmal sind es große Stars. Freddie Mercury stirbt an AIDS. So, ne? Und alle beschäftigen sich damit. Michel Foucault und es ist ein großes Thema. Und auf einmal werden auch bekannte Prominente geoutet. So Harpe Kerkeling, Alfred Biolek. So, man kennt die. Und man hat auf einmal ein anderes Bild im Kopf. Und in den 90er Jahren kann man sagen, es ist das Kippjahrzehnt in der öffentlichen Wahrnehmung. 80er Jahre ist es noch so leicht verrufen und und gibt irgendwie so dunkle Kammern und sonst wie. Und auf einmal sind die überall dabei. So, und Ende der 90er Jahre, rot-grüne Regierung, da ist von Anfang an klar, es soll ein Partnerschaftsgesetz erstellt werden. Und man merkt da auch, da gibt es eine Bevölkerungsmehrheit für. Ich kann mich noch erinnern, in der Bild-Zeitung Ende der 90er gelesen zu haben, ein schwules Pärchen auf der Gala, heute kein Problem mehr. Also irgendwann hat die Bild offiziell erklärt.
Ja, was du alles liest.
Ich habe es gelesen, ja.
Ich dachte, du liest nur wissenschaftliche Bücher.
Mir ist es damals aufgefallen, dass die Bild-Zeitung offiziell erklärt, Ende der 90er ist kein Problem mehr.
Kein Problem.
Sind zwar gegen Rot-Grün, aber nö, an der Stelle würden wir nicht kämpfen. So, 2001 Partnerschaftsgesetz. Und 2017 Ehe für alle. Und man kann im Grunde sagen, das ist so ein kontinuierlicher Prozess, der sich durch die Parteienlandschaft durcharbeitet. Irgendwann ist auch die CDU mehrheitlich dafür. So, waren ja jetzt nicht ganz, waren gar nicht mehr gegen das Partnerschaftsgesetz. Die waren am Ende für Ehe für alle. Da war noch der letzte Widerstand, auch Kanzlerin Merkel. Aber im Grunde, ich kenne keinen CDU-Politiker, der sagen würde, das Gesetz von 2001 war ein Irrweg. Oder so. Das sehen die alle so, weil es ein großer Erkenntnisweg für viele war. Wolfgang Schäuble hat das jetzt neulich nochmal ausführlich erzählt, dass er gesagt hat, ich musste dazulernen und in dem Maße, wie ich Menschen kennengelernt habe, die davon betroffen sind, habe ich wirklich verstanden, was wir früher dachten, wurde diesen Menschen gar nicht gerecht. Da habe ich gern dazugelernt, weil ich gemerkt habe, das war ja sehr schädlich auch für Leute.
Ja, und du hast gesagt, dass das auch für, also gesellschaftlich in den großen Kirchen und auch die Evangelikalen, ja, ich habe hier eine Stellungnahme der Evangelischen Allianz in der Hand, Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen, eine Handreichung für christliche Gemeinden. Und da wird eben darauf reagiert, auf dieses 2020er Gesetz, diesem Verbot von Konversionsbehandlungen unter 18 Jahren. Und das wird auch befürwortet, explizit. Und da wird auch geschrieben, ganz interessant, dass in der Vergangenheit tatsächlich fragwürdige und auch entwürdigende therapeutische Versuche unternommen wurden, um homosexuelle Orientierung zu verändern. Und interessant finde ich, dass es da keine Entschuldigung gibt. Ja, also das, irgendwie so, man liest das und ich dachte so, ach und jetzt würde man sagen, ja, und da haben wir vielleicht auch Dinge damals falsch gesehen oder so, naja, aber das kommt nicht. Und dann wird ganz viel davon gesprochen, dass Menschen das Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität haben. Das klingt gut. Und dass zur Beratung eingeladen wird, und zwar eine ergebnisoffene Beratung. Also das liest man und denkt, super, wenn Leute ihre Sexualität als konflikthaft erleben, dann sollen sie in den Kirchen und Gemeinden ergebnisoffen beraten werden. Und das ist wirklich, finde ich, gut und ein echter Fortschritt. Und würde ich sagen, wow, Evangelische Allianz, großes Kino. Dann geht es aber weiter. Und dann bin ich so ein bisschen irritiert. Nämlich dann wird gesagt, naja, Homosexualität ist Sünde. Und was heißt denn das jetzt? Also Ergebnis offen auf der einen Seite, aber theologisch steht das Ergebnis schon fest. Und hier sehen wir, dass noch, ich sag jetzt mal, so eine gewisse Spannung da ist. Nicht, dass ich sagen würde, diese Position, Homosexualität ist Sünde, darf man nicht sagen. Würde ich sagen, Meinungsfreiheit, darf man alles sagen. Aber das steht natürlich in einem zentralen Konflikt mit den Aussagen vorher. Und ich finde das deshalb gerade so schwierig, wenn wir davon reden, dass es eine ergebnisoffene Beratung ist, dann brauche ich natürlich auch die Kultur dazu. Also wenn ich in einer Gruppe von Menschen bin, in einer Gemeinde und alle denken, das ist Sünde, das ist falsch, das darf nicht so sein, das kann nicht so gelebt werden, dann habe ich natürlich auch keine Freiheit, ergebnisoffen daran zu gehen, sondern spüre ich den Druck, ich bin verkehrt, ich bin falsch. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, der unterschätzt wird. Was macht das mit Menschen? Und ich glaube, dass hier, also wenn wir schon theologisch reden, ich sagen würde, hier ist die Sünde sozusagen, dass Menschen unter Druck gesetzt werden und eben diese Freiheit, die ja selbst eingefordert wird, gerade nicht umgesetzt wird. Wenn ein erwachsener Mensch ohne Druck und frei entscheiden kann, würde ich sagen, ist das ja völlig in Ordnung. Dann soll das Ergebnis offen sein und wenn jemand seine Sexualität konflikthaft erlebt, dann soll sie oder er in Gespräche gehen. Und da würde ich auch sagen, jawohl, und dann darf und soll das Ergebnis offen sein, in welche Richtung auch immer. Das Problem ist, dass latente unausgesprochene manchmal und manchmal auch sehr klar dann ausgesprochene Verständnis, dass du bist falsch, das ist Sünde, wie du bist. Und diese Ablehnung sozusagen Gottes, gerade bei hochreligiösen Menschen, die natürlich total alle Bereiche des Lebens durchdrungen sind von ihrem Glauben, ist das natürlich fast nicht auszuhalten. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem vor dass die Allianz aus meiner Sicht noch nicht gelöst hat und wo ich gerne mal hören würde, was heißt denn, wie geht ihr mit diesen Konflikten um? Weil das steht auch klar drin, es soll nicht diskriminiert werden und das glaube ich auch. Also ich glaube, dass diese Leute, da niemand sagen würde, wir wollen jemanden diskriminieren, wir wollen nichts Gutes, ja? Wir wollen nichts Schlechtes. Ja, auf alle Fälle, wir wollen das Beste. Aber es schwingt sozusagen ständig mit, dass diese Personen schlecht sind. Und das diesen Konflikt, der ist aus meiner Sicht noch nicht gelöst.
Ja, und in der Allianz gibt es ja ein großes Spektrum von Positionen. Die Erklärung, die sie dann mal entwickelt haben, ist ja auch 2017 uneindeutig. So, es sagen ja gar nicht alle in diesem Spektrum, dass es Sünde ist. Aber die Allianz sieht sich natürlich auch in einer Fürsorgeverantwortung für Bewegungen, Strömungen gemeint, für die es Sünde ist und möchte festhalten, dass es erlaubt. Aber in der Tat, also Richtungsoffenheit ist keine Frage von, Ergebnisoffenheit ist keine Frage von Beratung, sondern von Gemeinden. So können Gemeinden das Ergebnis offen lassen und Menschen akzeptieren, egal wie sie sich entscheiden, wie sie damit umgehen. Das ist die spannende Frage, ne? In der Therapie. Es gibt keine nicht ergebnisoffenen Therapien. Soll der Therapeut die Leute irgendwie gefangen setzen, bis sie seiner Anweisung folgen? Das bringt ja alles nichts.
Ja. Genau, und ich glaube, zum Abschluss da muss man einfach nochmal sagen, dass Leute dadurch, dass sie natürlich in den Gemeinden auch oft eine Minderheit sind, nicht gesehen werden, in einen wahnsinnigen inneren Stress gebracht werden. Ein Stress der Scham, der Schuld, auch zum Teil dann der Selbstverachtung, ich bin falsch, ich will mich ändern. Und dass das natürlich ungesund ist und auch wieder tatsächlich dann pathologisch wird. Aber nicht wegen der Homosexualität, sondern wegen der Exklusion und diesem Gefühl, ich gehöre nicht dazu, ich bin nicht gut genug, ich kann mich nicht ändern, aber ich soll mich ändern und wie gehe ich damit um? Und das ist natürlich ein großes Problem.
Ja.
Und das Letzte, was ich da noch sagen wollte, es ist eben nicht so einfach zu sagen dann, naja, eine Reaktion ist ja darauf, naja gut, dann bleib homosexuell, aber leb's halt dann nicht. Ja, das ist dann so die nächste Stufe. Also, ja, man kann ja keusch leben. Ja, und das ist doch dann, ist das nicht die gute Lösung? Also es bleibt Sünde, ja, aber aber wenn du das nicht lebst in irgendeiner Form, zumindest in keiner Form, die wir in der Gemeinde sehen, was du irgendwie nachts und im Internet und vielleicht irgendwo anders machst, das wollen wir gar nicht sehen, das interessiert uns auch nicht, aber wenn du offiziell keusch lebst, dann ist das doch in Ordnung. Und ich glaube, dass das in ganz viele dann in eine noch perversere Situation bringt, ja, wo sie in einem ständigen Konflikt tatsächlich dann mit sich sind, mit ihrer Sexualität sind und ständig wird das natürlich aus einer negativen Perspektive gesehen. Und diese ständige negative Diskussion und Einordnung ist natürlich für Menschen nicht gut und macht sie natürlich nicht gesund, ja, sondern eher krank.
Ja, und das ist so eine Position, dafür passt so dieser englische Ausdruck sitting on the fence, ist nicht bequem, auf einem Zaun zu sitzen, weil die Position ist weder traditionell noch modern. So, wir finden in der Christentumsgeschichte genau keinen einzigen Fall, wo man Menschen irgendwie in der Antike, in Karthago, in Wittenberg der Reformationszeit, in Padua der Renaissance oder in Halle des Bier so berät und sagt, ach Mensch, du Armer, ne, du hast da ein Empfinden, ja, du musst ehelos bleiben, so, du bist zölibatär lebend aufgrund deiner sexuellen Orientierung. Wir finden genau keine traditionelle Position. Es ist auch kein traditionelles Verhalten von christlichen Gemeinden, gleichgeschlechtlich liebende Paare im Doppelpakt zu exkommunizieren. Es gibt gar keine Vorbilder dafür, gar nicht. So, ne? Es ist eine Position, die auf der einen Seite wahrnimmt, was wir heute wissen und kennen, dass es das so gibt. Auf der anderen Seite aber verbunden sein möchte mit einer alten Position, die ein bestimmtes, lasterhaft gelesenes Verhalten verurteilt und verdammt. Es ist irgendwo so ein bisschen dazwischen.
Ja, und natürlich würde ich auch sagen, wenn jemand für sich die Berufung sieht, homosexuell oder heterosexuell zölibatär zu leben, soll die Person das machen. Das ist ihre Entscheidung und die eigene Berufung. Ja? Aber nicht ein Zwangszölibat sozusagen für alle, die jetzt in irgendeiner Form homosexuell sind oder heterosexuell sind oder irgendwas. Also das finde ich, da wird es eben krumm und schief aus meiner Sicht.
Ja, die Position hat es in der Menschheitsgeschichte noch gar nicht gegeben, dass man Leute nötigt, ihre sexuellen Bedürfnisse auszuleben. Hat es noch nie gegeben. Es war immer erlaubt, möglich, verbreitet zu sagen, aus Gründen möchte ich nicht.
Ja. Ja.
Nach der Wanderung durchs Gebiet können wir, glaube ich, knapp zusammenfassen, was haben wir gesehen? Wir haben eine Lerngeschichte gesehen, eine Lerngeschichte, die seit 150 Jahren dieses Wort hat. Die hat eine Vorgeschichte, das brauchen wir jetzt nicht. Es gibt Kurven, es gibt Abgründe. Es kristallisiert sich etwas heraus. Was kristallisiert sich heraus? Homosexualität ist real. Schwule, lesbische Prägung ist real. Man kann über die Sprache streiten. Manche sagen, schon dieser medizinische Begriff ist doof. Es gibt Leute, die haben Homophilie vorgeschlagen. Was gehört dazu? Es ist eine ganzheitliche Persönlichkeitsprägung. Es geht gerade nicht um irgendein bestimmtes sexuelles Begehren, sondern es geht um die Angezogenheit, die Ausrichtung auf Menschen des gleichen Geschlechts, auf geistiger Ebene, seelischer Ebene, romantischer Ebene, erotischer und sexueller Ebene. Es geht um Paarbeziehungen, es geht um Liebesbeziehungen, es geht um Partnerschaft. In dieser Optik ist Sexualität nie das Thema, was das Ganze dominiert. Es ist immer Teil von Partnerschafts- und Liebesbeziehungen. Das ist Homosexualität, schwule und lesbische Identität. Und zweierlei ist dafür nun das Ding, es ist ein Spektrum. So, und das sind auch schon alte Einsichten. Hirschfeld hat das im Grunde beschrieben. Kinsey nach dem Krieg anders. Es gibt Menschen, die sind kernhomosexuell, wie es Menschen gibt, die sind kernheterosexuell. Da gibt es was zwischen. Bisexuell ist irgendwo so ein Zwischenraum. Es gibt Menschen, die sind überwiegend das eine, überwiegend das andere. Die allermeisten Menschen sind weitgehend überwiegend heterosexuell. Eine signifikante Minderheit von 2,x% ist schwul oder lesbisch. Mit Bi oder einer gewissen Offenheit wird es ein bisschen mehr. Die jüngsten Forschungen zeigen, es gibt auch eine gewisse Fluidität. Es gibt Veränderungen. Es gibt Menschen, die nach einem Schlaganfall auf einmal homosexuell empfinden. Es gibt viel. Es gibt Lebenswenden, das muss man gar nicht in Abrede stellen. Was man nicht machen kann, man kann sich nicht auf neueste Queer-Forschung berufen und sagen, aha, es ist fluide, also kann man es ja doch verändern. Also es gibt ein wissenschaftliches Gutachten für die Bundesregierung im Zuge des Verbots von Konversionstherapien. Da wird das ausführlich besprochen, da wird deutlich gesagt, ja, es gibt Fluidität, aber für die meisten Menschen ist es nicht fluide. Vor allem kann kein Mensch willentlich, absichtsvoll sein eigenes sexuelles Begehren von der Richtung umkehren. Und geschichtlich muss man sagen, nichts hat das so stark gezeigt wie Reparationstherapien, die weltweit Millionen Menschen versucht haben, in ihrer sexuellen Orientierung zu ändern. Unzählige Menschen aus diesem Bereich sagen, es hat bei mir nicht funktioniert, es hat bei der ganz, ganz großen Mehrheit nicht funktioniert. Das ist im Grunde der deutlichste Nachweis dafür. Eine willentliche Veränderung besteht in der Regel nicht. Es ist wirklich real.
Ja, danke. Nochmal gute Zusammenfassung. Und natürlich, wir können auch in einem kleinen Podcast nicht die alle Fragen klären und auch nicht die ganze Sexualität in ihrer positiven und negativen Kraft und in ihrer ganzen Veränderung auch beschreiben. Aber ich glaube, das ist wichtig. Vielleicht können wir abschließen diese Folge, indem wir nochmal unseren Weg skizzieren und sagen, wie war das denn bei uns? Wie hat sich denn, wir haben gesehen, die große Geschichte in Deutschland und weltweit hat sich verändert, die verschiedenen Disziplinen haben sich verändert. Hat sich denn deine Meinung auch verändert, lieber Thorsten? Oder bist du schon in Gelsenkirchen so klug auf die Welt gekommen und hast gesagt, naja, also ich hatte schon mit 3 Jahren die ersten Schriften gelesen von Hirschfeld und da war mir das schon klar.
Ja, soll ich mal anfangen?
Willst du anfangen? Ja, fang an, bitte.
Gar nicht mal. Nein, ich bin ein ganz schräger Vogel. Es ist auch ein bisschen kurios und traurig. Nein, bei mir ist es witzigerweise so, als Jugendlicher war das Thema für mich durch. Ich sagte, natürlich ist das okay. So 80er Jahre, die Musik, die ich gehört habe, Frankie Goes to Hollywood, Bronski Beat, Wham, waren fast alle schwul. Ich habe mich gefragt, wer ist denn da nicht schwul oder so. Also es war für mich normal. Und ich habe das bewertet mittels der Ethik, die ich in der Schule gelernt habe. Was lernt man in der Schule? In der Schule habe ich so das Gefühl gehabt, im Grunde wollen die Lehrerinnen und Lehrer einem sagen, akzeptiere jeden Menschen, wie er ist. Keine Vorurteile, kein Rassismus, alles falsch, akzeptiere jeden Menschen, wie er ist und aber natürlich jeden Menschen und nicht alles Mögliche. Ne? Inakzeptabel ist allen, was Menschen schadet, was Menschen verletzt, was Menschen wehtut, geht gar nicht. So mit diesem Kompass in der Hand habe ich mir gesagt, ja, die sind schwul. Ich kannte, mindestens einer stand mir vor Augen und so dachte ich, ja, wenn die so sind, akzeptiere ich das natürlich. Und das zu diskriminieren, die auszugrenzen, wäre total gemein. So, da sagte ich mir, es ist 1987, natürlich ist es völlig normal. Ist völlig okay, habe ich kein Problem mit. Blöderweise bin ich dabei nicht geblieben, muss ich sagen.
Also bei mir war es genau umgekehrt. Also ich bin aufgewachsen, sehr idyllisch in Adelshofen, kleines badisches Dorf, badische Landeskirche, pietistisch geprägt. Ich kann mich ehrlich gesagt kaum erinnern, also ich kann mich an keine homosexuellen Menschen erinnern in diesem Dorf und so. Das heißt, es gab mal so einen Skandal, da war ich 16, 17, da hat so ein Sadomaso-Bordell aufgemacht, ja so halb privat und dann sind da nachts immer die großen Autos gekommen und die Leute haben sich aufhängen lassen und der Einzige, der da Einblick hatte, war ich, weil ich war der Schornsteinfeger und durfte da reingehen und mir die ganzen Gerätschaften mal angucken, aber dann haben sie mal vergessen, jemanden abzuhängen, dann hat die Polizei das geschlossen, dann war dieser Spuk vorbei. vorbei. Das war eigentlich alles aufregend sozusagen in okay, meiner
das Jugendzeit. Das hat mich auch geschockt. Also.
aber das Thema Homosexualität war im Grunde da überhaupt gar kein Thema. Ja, und ich war dann immer mal wieder mit OM unterwegs, Operation Mobilisation, so eine weltweite Missionsgesellschaft. Und die haben an Ostern und im Sommer so verschiedene Großveranstaltungen gemacht. Und da konnte man von einer Woche, vier Wochen oder auch ein ganzes Jahr immer mitmachen. Und dort gab es, da war ich so von 18 bis 22 oder so in dieser Zeit, gab es einen, das war nicht der Leiter in Deutschland, aber so der Kronprinz des Leiters. Ja, der war charismatisch und er hat gepredigt, dass mir die Tränen in den Augen standen, ja. Und genau, und ich habe mich dann mit dem ein bisschen angefreundet, ja, zusammen mit meinem heutigen Schwager. Und wir waren da so eine Clique und haben, und das war so ein Vorbild, ja. Also ich dachte so, ah, wenn ich weiter da mit Gott unterwegs bin als Christ, so will ich werden wie der. Und mit dem haben wir dann ganz viele so Missionseinsätze gemacht und dies und das. Und irgendwann in einer stillen Stunde an einem Abend sagt er, ich muss dir mal was sagen, Tobi. Und dann sagt er mir, er ist schwul. Und er kann das nicht mehr und er ist in einem ständigen Konflikt und Versteckspiel und so weiter. Und ich habe gesagt, oh, nein, das kann nicht wahr sein. Und nee, du bist doch so ein guter Mensch, so ein guter Christ und ey, Hunderte kommen zum Glauben, ja, durch dich und hier, du wärst mal hier der ganz große neue deutsche Leiter und so weiter. Und er hat gesagt, ja, ja, ich bin auch dankbar, dass Gott mich so gebraucht und das ist auch alles toll, aber ich kann das nicht und ich will ja nur sagen, ich sag's jetzt, ja, nicht in der Öffentlichkeit, aber ich sag's zumindest mal der Leitung. Und dann ging alles ganz schnell, ein paar Tage später war er schon rausgeschmissen und es gab Gespräche und ich war ärgerlich und ich konnte es gar nicht so richtig benennen, auch gar nicht theologisch, aber das war so das erste Mal, wo ich diese Konflikthaftigkeit bei diesen Menschen und dann auch diese Auswirkung, das darf nicht sein. Niemand darf das erfahren. Der ist dann verschwunden, ist dann nach England ausgewandert und war dann weg und dann war wieder alles okay und alles ging weiter. Und das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, nee Leute, das kann nicht sein. Ja, also erst der große Hoffnungsträger, dann stimmt irgendwas nicht, keiner kann richtig drüber reden, man ist nicht richtig sprachfähig und dann ist die Person weg. Ja. Also das war so für mich ein erster Punkt, wo meine heile Hetero-Welt einen kleinen ersten Riss bekommen hat und ich dachte so, ist das richtig?
Ja, das ist verrückt, weil ich das erstmal dann gelernt habe in meiner Phase, wie ich Christ wurde, Homosexualität negativ zu bewerten. Mhm. Und für mich war das erstmal ein Schock, so das mitzukriegen, so gläubige Christenmenschen lehnen das ab. Also ich kann mich nicht genau erinnern, wann mir das zum ersten Mal klar wurde, aber ich kann mich an Tage erinnern, wo ich total geschockt war, dass ich dachte, Moment, jetzt wo ich Christ bin, muss ich das schlecht finden. Aber wie kann das denn sein, dass Gott von mir will und dass die Bibel von mir will, dass ich jetzt auf einmal diskriminiere und Menschen ausgrenze und Menschen irgendwie schlecht bewerte, die gar nichts dafür können. Ja. Und also bei mir war es dann so. Ich habe dann natürlich auch gefragt, ich habe viel gelesen. Ich habe 90er Jahre kam reihenweise evangelikale Bücher, so Berge. Ich glaube, du hast auch
welche. Ja, ja, ne? Ich habe ja auch welche.
Nein, ich habe damals dann gelernt und gehört, es ist nicht so, wie die Menschen sagen. Es ist gar nicht so. Keiner ist schwul. Es gibt gar keine Homosexualität. Es gibt gar keinen Beleg dafür, diese Schwulen geben, das war alles fake. Es gibt kein Born This Way. In der Bibel steht, das ist nicht natürlich. Und so ist es auch in der Realität. Es ist einfach eine Krankheit. Es ist eine Entwicklungsstörung.
Naturethik.
So, das habe ich damals gelernt und habe gedacht, ja, dann wäre es was anderes und so. Und das Zweite, was ich gelernt habe, war, und die sind auch nicht wie wir, nur andersrum, die wollen zum Beispiel keine verbindliche Partnerschaft, die wollen keine Treue, sowas wie ganzheitliche Liebe ist für die auch gar nicht das Thema.
Die wollen nur Sex.
Die wollen Sex,
schnell, schmutzigen Sex.
Ja, mit vielen, mit und durcheinander und so. Ne? Da dachte ich, ja, Mensch, mein Gott, ne? Also ich war konservativ, ich war schon Ehe und Familie und für Treue und Verbindlichkeit und so. Das war mein Ding. Da habe ich mich auch biblisch und sonst wie, da konnte ich total hinterstehen. Und dann war das ein zweiter Punkt, wo ich dachte, ja Mensch, ich dachte, die würden diskriminiert, aber andererseits, es ist ja für Menschen nicht gut, wenn die immer nur den nächsten Kick und immer nur viel Sex und keine Verbindlichkeit und Treue. Ich war da in Marburg, Studium, ich kann mich erinnern, dass ich in der Mensa saß, Flugblätter rosa Liste. Und dann stand da drin, so, ja, manche wollen uns jetzt da Ehe für alle irgendwie aufdrücken. Ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Wir Schwulen wollen doch jetzt nicht heiraten. Die Ehe ist genauso Dreck wie Familien, wie der Staat und Privateigentum. Wir wollen wirklich Sex mit allem und jeden immer und so weiter. Dann las ich das und dachte, Mensch, das stimmt. Das stimmt. Die wollen das ja gar nicht so. Ne? Und das Dritte, was ich hörte, war, man kann sich ändern. Es gibt Ex-Gays. Du kannst davon frei werden. So, und für mich war das ein Punkt, wo ich dachte, ja, meine Güte, das ist ja total tragisch. In der Gesellschaft gibt es eine Bewegung, das anzuerkennen, das gut zu heißen. Ich dachte auch, das ist völlig normal, das ist völlig cool und so. Und wenn man aber bedenkt, das ist eigentlich eine Störung, die Menschen gar nicht glücklich macht, die Menschen gar nicht in verbindlicher, treue Beziehungen reinführt und es ist nicht mal nötig, ja Mensch, dann haben wir Christen eine Riesenaufgabe. Da müssten wir im Grunde den Menschen die Wahrheit sagen, lasst euch hier nicht von der Homo-Lobby irgendwas verkaufen, ihr werdet alle unglücklich. So, und dann war ich auf der anderen Seite und stand wirklich so als Christ da und überlegte, meine Güte, wie kann man denn gegen diesen gesellschaftlichen Mainstream irgendwie standhalten?
Ja, willkommen in meinem Leben.
Ja. Also, da waren wir eine Zeit lang mal dann im Takt.
Ne? Ja, ich also wie gesagt, das war diese erste Erfahrung, das hat mich ganz durcheinander gebracht und so, aber dann, habe ich dann in Wiedenes studiert und
du warst durcheinander nach dem Beispiel, dass du bei einem Menschen erlebt hast,
genau.
das ist komisch.
Das, ne? Also da dachte ich so, wie mit dem umgegangen wird alleine, das ist ja nicht, also die Bibel sagt ja wenig über Homosexualität, aber zum Beispiel ganz viel über Liebe und Nächstenliebe und Umgang und so weiter. Und ich dachte, liebe Leute, das mag ja, oder ich habe damals auch gesagt, das ist verkehrt, aber wenn ich das auf die Waage lege, ja, da ist doch, also diese ganze Frage des Umgangs ist doch viel größer, die Liebe ist doch viel größer, die Gnade, was hat denn Jesus alles gemacht, wie hat Paulus in den Gemeinden gepredigt und so weiter. Also das kann doch nicht sein, dass dann jemand einfach von der Bildfläche verschwinden muss, ja. Und aber gut, das war dann auch nicht mein Lebensthema und ich bin weiter da studiert und das hat sich dann eher wieder so verfestigt. Viele Dinge, die du jetzt genannt hast, habe ich auch gehört, gelernt. In diesem aktiven damit beschäftigen, habe ich natürlich mit meinen Freunden darüber gesprochen und dann sagt ein Freund zu mir, also gut, Tobi, dann kann ich dir jetzt sagen, ich bin schwul. Und ich so, Franke, wie kannst du? okay. Und er hat mir dann, das war so Anfang 2000er Jahre, mich dann gesagt, da gibt es doch ganz viele, gerade Evangelikale, die alle irgendwo vielleicht aus Gemeinden rausgeflogen sind und die eine Negativerfahrung haben und die Therapien gemacht haben, aber es hat nichts genützt, ja. Und da gibt es eine Organisation, die gerade gegründet wurde, Zwischenraum, die musst du mal kennenlernen. Und und dann habe ich Zwischenraum kennengelernt und habe da nochmal wirklich diese sehr, sehr frommen Menschen kennengelernt. Ja? Also ich sage jetzt mal bibeltreue Menschen, sehr fromme Menschen, die mit ganzem Herzen Jesus lieben, nachfolgen und aber homosexuell waren. Und das war für mich nochmal eine ganz neue Sichtweise, weil all das, was du vorhin auch so drastisch erzählt hast, ich sage ja nicht, dass es das gar nicht gibt, aber dass da mal ein kleiner gesellschaftlicher Part vielleicht auch ist, den es ja auch genauso in der heterosexuellen Welt gibt und so weiter, das gab es da plötzlich nicht, sondern es ging wirklich um Treue, um Liebe und Partnerschaft, und es ging auch um Scheitern und Verlieben und nicht erwiderte Liebe und gescheiterte Liebe, aber es war ganz anders. Und das hat mich nochmal sehr herausgefordert und dann habe ich im Grunde erst angefangen, mich theologisch und biblisch, exegetisch damit zu beschäftigen. Ja, das habe ich vorher auch immer mal wieder gelesen, aber dann habe ich, Valeria Hinck hat damals so eins der ersten evangelikalen Bücher geschrieben, Streitfall Liebe, und das habe ich gelesen und das dachte ich, ja, ich kann das total verstehen, aber ich kann ihrer Argumentation nicht folgen. Ja, also das lohnt sich, das gibt es, glaube ich, als PDF mittlerweile frei verfügbar auf der Homepage von Zwischenraum. Und dann habe ich immer mehr Leute kennengelernt und auch in Marburg, und wir haben mal versucht, darüber zu reden. Und damals war für mich so die theologische, ich habe damals Thielicke gelesen, so ein Ethiker aus Hamburg, eigentlich ja 60er Jahre, und der hat von einer Notordnung gesprochen. Mhm. Bei ethischen Dilemmafällen, es gibt eine Notordnung, die sozusagen den Menschen einen Lebensort gibt. Ja, auch wenn es theologisch jetzt schwierig ist und so weiter. Und das hat mir damals geholfen. Das war so mein erster theologischer Schritt. Okay, hinein in eine Notordnung Gottes um der Menschen willen. Und das war so, würde ich sagen, dann ein wesentlicher Schritt in meiner Biografie, der damit nicht beendet war, aber der zumindest mal so gesagt hat, damit kann ich jetzt mal mit gutem Gewissen leben, ja. Ich kann Menschen begegnen, ich kann befreundet sein mit denen, und das ist in Ordnung.
Also ist wieder wie Wiederheirat nach der Scheidung. Ne?
Ja, genau.
Perfekt, aber man kann es um der Menschen willen vielleicht akzeptieren, ja. Ja, spannend. Bei dir ging es über Menschen, bei mir ging es über Ideen und Bücher.
Ja, wer hätte jetzt gedacht.
Ein bisschen typisch, ja, genau. Nein, ich hatte irgendwann, also ich war dann auch Aktivist, ne, und dachte, man muss das doch jetzt irgendwie, weil es ist tragisch für die Menschen. Mhm. So, und ich habe ja eine sehr konservative Seele. Bei ganz vielen Fragen habe ich immer geguckt, was gibt es denn da Gutes in der Tradition, im Pietismus, mhm, in der Reformation, bei den Kirchenvätern. Also wann war vor dem Homo-Wahn und wann, mhm, war vor der Homo-Lobby und so, wie war denn die gute, alte, christliche Seelsorge mit gleichgeschlechtlich empfindenden Menschen? Und ich habe nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden. Ich habe bei Luther geguckt, Luther kennt das gar nicht. Römer 1 deutet Luther auf Selbstbefriedigung. Der merkt gar nicht, wovon da die Rede ist. Der hat das gar nicht auf dem Schirm. So, und dann habe ich natürlich immer mehr Grauenhaftes gefunden. Und als historisch bewanderter Mensch, dieses ganze Dritte Reich und die Verfolgten und die Eingesperrten und die Diskriminierten, also das lag immer mehr wie ein Riesenklotz in meinem Bauch. Und ich dachte, wir sind in einer ganz beschissenen Situation, weil diese moderne Welle, das alles anzuerkennen, gegen Gottes Wort und nicht gut. Aber das Tragische ist doch, wenn wir uns denen entgegenstellen und sagen, aber Gott sagt, dann hören die in unserem Protest keine Stimme von oben. Sie hören eine Stimme von früher. So, und wir Christenmenschen haben keine Vollmacht, irgendwie jetzt was zu sagen, weil wir offensichtlich generationenlang versagt haben. Gibt es irgendwo ein winziges Stimmchen, was sich der Verfolgung Homosexueller im Dritten Reich entgegengestellt hat? In anderen Ländern, die waren auch in England im Gefängnis. Es war überall nirgendwo Christen. So, und was sollen wir denn jetzt sagen, wo gesellschaftlich das Gewissen sagt, man hat diesen Menschen schweres Unrecht zugefügt und kein Christ hat es gemerkt und kein Christ hat es beklagt. So, und da hatte ich irgendwann die Phase, wo ich sagte, ich glaube der Bibel, ich vertraue der Bibel, dass es irgendwie nicht gut ist. Ich sehe aber, unsere Vollmacht ist bei null. Und hätte mich damals irgendjemand gefragt, vor 20 Jahren, hätte ich gesagt, lasst uns alle ruhig sein und in Reue und Buße. So, und wir können dieses Pendel nicht mehr stoppen. Ich war mir vor 20 Jahren ganz sicher, die völlige Gleichstellung wird kommen, weil die geschichtliche Evidenz so eindrücklich ist. Opfer des Dritten Reichs, Opfer von Diskriminierung, von Kriminalisierung zu rehabilitieren und heute anzuerkennen. Und meine Idee war dann, in einer Welt, wo das komplett gleichgestellt ist, na, dann wird man auf einmal sehen, so, die wollen ja gar nicht Ehe, die wollen ja gar nicht Beziehung, die wollen ja Sex, Sex, Sex. Also, und dann würde man im Grunde vielleicht fragen, was hat denn die christliche Ethik früher so? Und dann wäre es eine Chance, wo alle schuldig geworden sind und alle waren daneben und so und jetzt miteinander lernen, wie können wir denn damit gut umgehen? Mich hat aber nie einer gefragt. Nein, und ich habe dann aber auch gemerkt, ich kriege Zweifel, das stimmt nicht. Es gibt viele, viele, die Beziehungen leben, viele, die in Treue verbunden sind. Dann habe ich doch von Menschen gehört, aus meinem bekenntnis-evangelikalen Umfeld, erst ein, dann zwei, dann drei, dann vier, dann fünf, dann sechs, Menschen im Rückblick, die ich kannte, mit denen ich unterwegs war, Gebetsgemeinschaft hatte, die waren auf einmal nicht in unseren Kreisen. Wo sind die denn? Hoppla, schwuler Pfarrer hier, lesbische Pfarrerin dort. So, wo ich dachte, meine Fresse, wie muss es denen ergangen sein unter uns. Was müssen die erlitten haben? Was haben die für Kämpfe? Was hat das die gekostet, auszusteigen aus dem? So dass ich irgendwann sehr zerrissen war und dachte, meine Güte, jetzt ist es für mich eine Riesenfrage. Stimmt es wirklich? Stimmt es wirklich? Ich war dann auf einer evangelikalen Konferenz vor acht, bisschen heimlich und so nach dem Christival 2008. So, und ich hatte damals die ganz, ganz, ganz große Hoffnung, dass weise, würdige Menschen sagen, ihr lieben Schwestern und Brüder, wir sind in großer Not. Christiwelt 2008, das ist ein tiefer Einschnitt. Die evangelikale Bewegung ist jetzt mit dem homofeindlichen Etikett versehen. Wir gelten als Schwulenhasser. Das schadet unserem Zeugnis von Jesus Christus extrem. Wir müssen wirklich ins Gespräch kommen mit Homosexuellen und Kirche, mit der liberalen Öffentlichkeit. Wir wollen doch nicht Menschen hassen. Vielleicht müssen wir jetzt mal anfangen, Dialog zu führen, drüber reden. Aber keiner hat das gesagt, keiner. Und als ich da zurückfuhr 2008, hatte ich das tiefe Gefühl, ich kann das nicht mehr. So. Und dann habe ich ein Jahr lang das gründlich studiert und war bei einer anderen Meinung, die ich dann langsam erst sehr zurückhaltend hier mal und dort und so angesprochen habe. Irgendwann hatte ich Michael Diener zu Besuch, der sagte, ja, Thorsten, ich habe gehört, du hast gefährliche Gedanken. Ja, tut mir leid, sagte ich. Und so. Und er sagte, nein, 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 also das gibt es immer mehr. Das gibt es auch in der Allianz, in Gnado. Er selbst sagte damals, er könnte noch nicht so weit gehen. Er könnte das nicht gutheißen, so von seinem Schriftverständnis. Aber er sieht die Not auch. Und er hat Verständnis, dass Leute wie ich echt sagen, es ist keine Sünde. Und wäre ich bereit, vielleicht da im größeren Rahmen ganz vertraulich in der Allianz mal zu sprechen. Ich glaube, wir haben uns dann da auch gesehen in solchen Dingen. Der Rest ist Geschichte. Wort und Fleisch, Folge 12, wer sich dafür interessiert.
Genau. bei mir war es so, mit meiner Notordnung, dass sich das so ein bisschen rumgesprochen hat. Und dass Leute, die lesbisch oder schwul sind, aber unsicher waren, vielleicht auch in Beratung oder in Therapie waren, aber sie gemerkt haben, das macht mich kaputt, meine Gefühle gehen nicht weg, wie gehe ich damit um? Und dann gab es da immer mal wieder irgendwie so den Tipp, ach, geh doch mal zum Tobi Feigs, ich glaube, der kann dir vielleicht helfen. Konnte ich nicht, ja, ich bin kein Therapeut und ich bin, da habe ich gar kein Interesse dran. Aber ich liebe Menschen und ich will, dass es ihnen gut geht und ich liebe Gott und ich will, dass er verherrlicht wird. Und ich habe dann oft mit den Leuten einfach gesprochen und dann zu Zwischenraum vermittelt und so weiter. Aber ich habe gemerkt, ich fühle mich mit meiner Notordnung nicht wohl. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt, dass ich dachte, naja, ich habe den Frosch als Bild gesprochen sozusagen in der Natur mir angeguckt. Und habe ihn beobachtet und habe da ganz viel gelernt und ich glaube, das ist auch wichtig. Und jetzt müsste ich ihn noch mal im Labor angucken. Also noch mal ein bisschen gucken, was sagt denn die Bibel. Genau, wir müssten ins Mikroskop die einzelnen Worte anschauen und so weiter. Und genau, und dann kam im Grunde so ab 2010 nochmal eine Phase, da haben wir auch mal so 3-4 Leute, haben sich 2,5 Jahre getroffen, ich glaube, ein Thorsten Dietz war da auch dabei. Und wir haben, also ich glaube, nicht alles, was es gab damals, aber wir haben ganz viel gelesen von diesen verschiedenen Entwicklungssträngen, theologische Auslegungen, auch nochmal die ganze Frage, wie war das damals im Römischen Reich, wie war das im Judentum, und haben uns nochmal da versucht, diesem Thema zu nähern und jetzt diese, ich nenne das mal diese Laborsicht zu haben. Und für mich war das damals ganz wichtig, beide Sichten zu haben. Und ich glaube, das ist für heute auch wichtig, weil ich glaube, dass manche eine sehr starke, sage ich mal, Laborsicht haben, aber diese wenig homosexuelle Menschen einfach kennen und mit ihnen zu tun haben. Oder sie haben mit denen zu tun, aber wissen es nicht. Ja, jetzt sind wir ja beide auch schon ein bisschen älter und wir kennen natürlich in vielen Freikirchen und evangelikalen Werken Menschen, die homosexuell sind, die sich aber zum Beispiel nicht geoutet haben, weil sie dann Angst haben, dass sie ihren Job verlieren. Ja, dass sie Angst haben, dass sie Konsequenzen das hat. Ja, und das ist natürlich aus meiner Sicht nicht gut und nicht gesund und deshalb glaube ich, brauche es beides. Und ich will auch beides gar nicht gegeneinander ausspielen, sondern beides ist wichtig. In meiner Biografie kam es eben jetzt hintereinander. Ja, und da werden wir jetzt ja gleich auch nochmal ausführlicher drauf eingehen, aber ich glaube, da brauchen wir eine zweite Folge für, diesen Laborblick und zu sagen, was ist denn die biblisch-theologische Sichtweise, wo scheiden sich da die Geister, was sind da die zentralen, unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten. Und das war aber für mich damals der entscheidende Punkt, dass ich da zu einer Gewissheit gekommen bin, dass ich mit gutem Gewissen und einer Liebe und Treue zur Bibel und zu Gott sagen kann, nein, das ist keine Sünde. Nein, das ist gut und richtig und eine Ehe für alle ist ein guter Ort, seine Sexualität zu leben, seine queere Identität zu leben und so weiter und so fort. Also das war dann für mich nochmal Anfang der 2010er Jahre die theologische Verortung, die mir wichtig war. Und auch das ist nicht mein Lebensthema gewesen und damit bin ich nicht auf Vortragsreise gegangen, sondern das war für mich persönlich einfach eine Gewissheit und nochmal auch zu argumentieren. Und das war für mich so nochmal der Punkt, seit ich das, sag ich mal, vertrete und ich glaube auch für mich theologisch gut argumentieren kann und eine Plausibilitätsstruktur habe, die für mich und meiner Bibelauslegung und meinem Gottesbild passt.
Ja, und es ist eine wichtige Frage fürs Christentum. Es ist immer ganz schrecklich, wenn das eine zentrale oder die alles entscheidende Frage wird. Aber es ist eine wichtige Frage, wie wir im christlichen Glauben in den Kirchen zu ethischen Urteilen finden und wie wir dieses Thema beurteilen. Es ist Teil großer kirchlicher Auseinandersetzung. Und wir können jetzt nicht einfach da sagen, ja egal, macht jeder wie er will. Es steht so ein bisschen auch auf dem Spiel. Kann man mit der Bibel hier zu Erkenntnissen kommen, die der Wirklichkeit standhalten, die menschengerecht werden, die biblisch-exegetisch sauber sind, die ehrlich sind und nicht irgendwie was verbiegen. Und in der Tat, da werden wir uns jetzt einen Durchgang durch die Bibel und durch die Theologie gönnen müssen, das nochmal ausführlich zu erklären in der nächsten Folge.
Genau, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Pause, einmal durchatmen und dann gucken wir mal und machen uns auf diesen Weg durch die Bibel.
Bleibt uns verbunden.
Dankeschön und tschüss.